Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
Hi, mein Name ist Darius von der Band The Dead Notes.
Und ich bin Jakob von der Band The Dead Notes. Hallo.
Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr mal wieder da seid. Wir haben gerade festgestellt, es ist der dritte Podcast, den ich mit euch beziehungsweise vor allem mit dir mache, Darius. Jakob ist, glaube ich, beim ersten nicht mehr dabei gewesen. Diese Podcasts könnt ihr euch, liebe HörerInnen, natürlich jederzeit anhören. Da gibt es dann auch noch jede Menge Hintergrundinformationen zur Band und zu den Sachen, die sie vorher gemacht haben. Wir wollen uns vor allem auf eure neue LP konzentrieren. Aber bevor wir da ans Eingemachte gehen, vielleicht macht ihr trotzdem für alle, die euch noch nicht kennen und noch kennenlernen wollen, und jetzt nicht sofort Zeit haben, noch so viel Podcast nachzuhören. Jetzt eine ganz Kurzvorstellung, wer ihr seid, wie lange ihr das macht und was für eine Art von Musik ihr macht, wobei ihr da ja auch sehr am Weiterentwickeln seid, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, ich wollte gerade sagen, du machst es uns nicht einfach, aber an alle, die uns noch nicht kennen, wir sind die Band The Dead Notes. Wir machen, Jakob und ich, schon unfassbar lange Musik zusammen, seit wir in der Schule sind, aber vor 3 Jahren, mitten in der Pandemie, hat sich das Ganze ziemlich gewandelt. Seitdem sind wir als Band nur noch zu zweit. Der ganze Stil hat sich gewandelt. Und jetzt veröffentlichen wir unsere offiziell dritte Platte, aber gefühlt ist es auch irgendwie ein Debütalbum für uns, nachdem so viel Wandel passiert ist. Und ich glaube, darüber werden wir sehr viel sprechen.
Ja, genau. Das ist tatsächlich so unser Kernthema. Logischerweise der Wandel und natürlich das, was beim Wandel rausgekommen ist. Du hast gerade schon gesagt, es fühlt sich nach euer Debüt-LP an. Die letzte tatsächliche ist ziemlich genau vor 5 Jahren rausgekommen, am Valentinstag 2020. Also ist auch schon ein bisschen her. Ist tatsächlich schon vorhanden, also es gibt sie, auch wenn die Musik von damals zum Teil noch an euch erinnert, aber da ein bisschen einiges weiter passiert ist. Möchtest du oder Jakob vielleicht als erstes den HörerInnen sagen, wie denn eure neue LP heißt?
Ja, die neue Platte heißt Rock'n'Roll Savior, das ist der Titel.
Ja, da komme ich natürlich, ist natürlich so eine Standardfrage, ne? Wo kommt der Name, ihr als Retter des Rock'n'Roll, wo kommt der her? Wie soll der, wenn man sich die Platte angehört hat, kann man vielleicht schon ein bisschen mehr damit anfangen, aber wenn man erstmal nur diesen Titel hört, wie seid ihr drauf gekommen? Es gibt also, um das vorwegzunehmen, es gibt keinen Track auf der Platte, der Rock'n'Roll Savior heißt. Wird sich ja immer erstmal anbieten, sowas dann auch als LP-Name zu nehmen, aber wie seid ihr letztendlich auf den Titel gekommen?
Also es gibt zwar keinen Track, aber es ist tatsächlich eine Zeile aus der Single, mit der wir das Album angekündigt haben. Der Song heißt Jesus Christ, I'm Sick and Tired of Falling in Love. Sehr epischer, spektakulärer Titel. Anyways, die Platte heißt so aus einigen Gründen, und zwar weil wir in den letzten, in dem ganzen Prozess der letzten 3 Jahre, aber insbesondere seit der letzten EP, die letzten 2 Jahre echt eine Menge als Band zu tun hatten. Und mit zu tun hatten meine ich nicht irgendwie viel Songs schreiben müssen oder viel arbeiten müssen, sondern uns mit sehr vielen Dingen auseinandersetzen, was mit dieser Band gerade passiert, was mit der Freundschaft von Jakob und mir gerade passiert, was in unserem Umfeld passiert, und wir da sehr viel Arbeit reinstecken mussten, sehr viel aufarbeiten mussten und ich glaube, an einem extrem guten Punkt angekommen sind, der für mich nie so gesetzt war. Und in diesem ganzen Prozess habe ich auf jeden Fall für mich gemerkt, dass die Zeit, die wir zusammen hatten im Proberaum zu zweit, größtenteils, dass das immer so die Momente waren, die einen so zwischen sehr vielen Auf und Abs einem immer so ein garantiertes Hoch geben, was so sehr kompromisslos einen immer ganz oben hält. Und genau so ist die Platte auch geworden. Ich glaube, sehr kompromisslos, 35 Minuten absolutes Hoch, absolutes High. Und wir wollten so ein bisschen mit dem Albumtitel und mit den Songs, die wir geschrieben haben, diesen Moment zelebrieren. Also einmal uns als Band irgendwie in einem angemessenen Maße zelebrieren für unsere Geschichte, aber auch den Punkt, an dem wir vor allem jetzt angekommen sind. Und wir wollten aber vor allen Dingen Musik und dieses Gefühl zelebrieren, was wir in diesem ganzen Schreibprozess hatten.
Kommen wir doch direkt mal zu Musik, und wir haben von Veränderungen gesprochen. Also ihr habt, ich glaube, im ersten Podcast hast du, Darius, schon angekündigt, dass ihr schon dabei seid, euch anders weiterzuentwickeln, dass ihr mit anderen Ansätzen, noch mit anderen Instrumenten und anderer Instrumentalisierung arbeiten wollt oder auch schon tut. Das hat sich in Anzeichen und in Anteilen schon auf der letzten EP gezeigt, also dass ihr da noch schon weitere Sachen mit reingebracht habt. Ihr seid aber da noch so ein bisschen an dem Indie-Pop-Rock-Sounds hängen geblieben. Was ist hängen geblieben? Ihr durftet ihn noch spielen, wir drücken es positiv aus, den ihr vorher auch gemacht habt, aber schon ein bisschen abgewandelt, und jetzt seid ihr doch schon einen großen Schritt in eine andere Richtung gegangen. Das heißt, ihr habt mehr an Instrumentalisierung drin, ihr habt ganz andere funkige Disco, unterschiedlichste Töne mit drin. War das dieser ganze Prozess? Oder hat sich das erst zum Ende rauskristallisiert? Also ist es dieser damals schon angestoßene Prozess, oder war das jetzt erst so der letzte Schweif, wo er gesagt hat, so, ich glaube, jetzt haben wir das gefunden, wo wir jetzt...
Ich glaube, da spielt sehr vieles mit rein, sehr viele Faktoren. Wie Darius schon angesprochen hat, da ist aber auch, also ich glaube auch nicht, dass wir das so geplant haben und gesagt haben, wir wollen diesen Sound erreichen und dafür müssen wir das und das machen und die Bands hören oder die und die Musik analysieren. Ich glaube, das war einfach irgendwie ein bisschen der logische Schritt aus, wie du schon gesagt hast, der Entwicklung davor und der Musik, mit der wir uns viel auseinandergesetzt haben, wie wir uns mit Musik auseinandergesetzt haben, auch zusammen. Ich glaube, keiner von uns hat jetzt so wirklich geplant, genau in diese Richtung gehen zu wollen. Das hat sich dann erst später so ein bisschen natürlich entwickelt. Und wenn man dann so 4, 5 Songs mal geschrieben hat und so ein bisschen weiß, aha, da kommt gerade irgendwie der Stil so ein bisschen raus, dann kann man das natürlich noch mal so ein bisschen provozieren und noch mal weiter in die Richtung gehen. Oder auch eben gar nicht und genau das Gegenteil machen. Aber ja, das ist so ein bisschen im Laufe des Songwriting-Prozesses tatsächlich passiert. Und manchmal, also wir hatten auch teilweise Songs, die wir schon ganz früh angefangen haben zu schreiben und dann aber erst später wieder ausgepackt haben und dann gemerkt haben, ah geil, das ist irgendwie eine coole Idee, aber vielleicht kann man die ein bisschen irgendwie anders angehen und nochmal mit einem anderen Sound irgendwie probieren, einfach neu aufleben zu lassen. So. Und ich glaube, dadurch hat sich das Ganze so ein bisschen in die Richtung entwickelt, die sie jetzt ist.
Absolut. Also ich will auch noch ganz kurz an, ich glaube, es war eben ein sehr organischer Prozess nach diesem ganzen sehr viel Experimentieren auf den Releases davor. Und wir haben so sehr schnell dann Step by Step gemerkt, wohin irgendwann diese Platte geht und dann gesagt, ey, dieses eine Gefühl wollen wir festhalten, lass uns, genau wie Jakob das gesagt hat, lass uns bewusst provozieren, die Songs genau in diese Richtung zu lenken, weil das gerade das ist, wo wir sind und wo wir sein wollen und wo wir hingehen.
Habt ihr eine Erinnerung, was der Auslöser, also nicht der Auslöser für die Musik, aber es muss ja irgendwie, Jakob hat das eben schon beschrieben, ihr habt so die ersten 1, 2 Songs gehabt, die in eine gewisse Richtung gingen, wo ihr gesagt habt, so, das passt. Wisst ihr, ist es davon, irgendein Song hat es davon aufs Album geschafft? Was war das? So als erstes, um diese beschriebene Richtung reinzukriegen. Habt ihr da eine Idee oder hat sich das dann doch eher vermengt?
Tatsächlich, der erste Song, den wir für die Platte geschrieben haben, war Jesus Christ. Der basiert auf diesem unfassbar 80er-Jahre rock'n'rolligen Lick, was sich am Schluss ja durchs ganze Album zieht. Und dadurch war quasi von vornherein schon diese ganze Richtung irgendwo vorgegeben, aber das kam natürlich nicht von irgendwo her, sondern es fing so in diesem Forever Outsider-Schreibprozess an, unsere letzte EP, dass alles sich sehr viel rock'n'rolliger entwickelt hat. Und wenn ich jetzt so an irgendwie die History von der Musik, die ich höre, zurückdenke, dann macht es auch schon ganz, ganz viel Sinn, weil ich so ein bisschen die Band da ankommt, wo irgendwie meine ganz, 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 ganz frühen Ursprünge entstanden sind.
Das heißt, das war so der Ansatz, also dieses, was sich da durchzieht, ist ja nur ein Instrument quasi erstmal und alles andere kam dann so dazu und ihr habt es dann ein bisschen ausgeweitet. Jesus Christ war, glaube ich, aber nicht die erste vorab-releaste Song. Ich glaube, es war Reservoir, ne?
Ganz genau, korrekt. Reservoir war die allererste Single und gleichzeitig auch der letzte Song, den wir geschrieben haben für die Platte.
Ah, ganz spannend. Also genau andersrum. Kommt als letztes raus. Musste deswegen gleich frisch als erstes raus? Oder mit welchen Gedanken habt ihr euch da auseinandergesetzt, den jetzt als erstes rauszubringen? Oder war das eine Bauchentscheidung?
Es hatte so ein bisschen folgenden Grund, dass also meistens der letzte Song, den man für eine Platte schreibt, ist immer ein Hit. Das ist einfach immer deshalb so, weil du ganz wenig Zeit hast, diese Platte fertig zu kriegen und dann muss irgendwas passieren und dann klickt's und dann ist es ein Hit. So. Und so funktioniert es in den meisten Fällen. Und bei Reservoir war das auch so, dass wir innerhalb von einem Song wie Jesus Christ haben wir über 2 Jahre geschrieben und immer wieder verändert und ausgebaut. Ein Song wie Reservoir haben wir in 2 Tagen geschrieben und der war fertig. Und es war direkt, das Gefühl ist da, hier soll der Song sein, wir haben den Song. Und genau deshalb ist es auch die erste Single, weil wir genau diesen Moment oder das Gefühl halt nutzen wollten, von was ich eben beschrieben habe, so dieses, ich versuche anzuknüpfen an dem, was ich gesagt habe, so dieses sehr intense Gefühl, diese Intensivität, die wir im ganzen Songwriting-Prozess hatten, dass sich wie so ein konstantes Hoch im Moment anfühlt und das war auch dieser Schritt, dieser Song fühlt sich gerade absolut nach 2 Sessions wie ein ganz großes Hoch an, lass uns den direkt als erste Single veröffentlichen und nicht alles in die Länge ziehen, bis man das Gefühl verliert.
Was ich ganz spannend finde an dem Release, den jetzt als erstes zu droppen, ist, er zeigt jetzt euren HörerInnen, die euch schon kennen, schon mal ein bisschen an, da ist einiges passiert, was musikalisch passiert ist, aber es knüpft noch ein bisschen weiter hinten an, also oder ein bisschen neuer an als die anderen Sachen. Die anderen Sachen gehen richtig mehr noch in Rock'n'Roll, vielleicht noch in Geschichten aus den 80ern. Und das Ding ist eher so ein bisschen noch mehr funky, erinnert sich ein bisschen eher so an Anfang der 2000er. Also ist noch nicht ganz das, was der Rest des Albums so ausmacht. Aber trotzdem geht wahrscheinlich auch durch diese funky Geschichte sehr gut ins Ohr rein und spiegelt aber tatsächlich nicht so ganz komplett das ganze Ding wieder. Im Gegensatz zum absolut gelungenen Opener, der schon ganz gut zeigt, wo es hingeht, nämlich der erste Song auf der Platte ist December 31st. Und da, wenn man mit der Platte nur startet, da bekommt man schon so einiges aufgezeigt, wo die ganze Reise hingeht. Also ganz spannend, der fängt langsam an und baut sich immer weiter auf. Da kommen auch wirklich schon die ersten Rock'n'Roll-Elemente rein. Ganz tolles Intro, finde ich. Habt ihr den auch extra als Intro für die Platte so platziert?
Ganz genau. Also der Song war schon von ganz früh an so gedacht. Und ich glaube, wir hatten auch, wir hatten das sehr früh festgelegt, dass das Intro der Platte wird.
Voll. Auch wie du schon gut erkannt hast gerade. kommen da schon so, werden da schon die ein oder anderen Elemente so ein bisschen angeteased, die man später auch in Songs wiederhört, und es ist schon so ein bisschen, ja, zeigt schon so ein bisschen, in welche Richtung es gehen könnte. Und ich glaube, seit wir das so ein bisschen festgelegt hatten, das wird das Intro, kann man natürlich auch so ein bisschen in die Richtung schreiben und das so ein bisschen jetzt nicht übertreiben, aber einfach ganz bewusst in die Richtung gehen und sagen, okay, wir wollen da schon mal das und das Lick rein irgendwie platzieren und einfach so ein bisschen versuchen, das Gefühl so in die Richtung der Platte schon mal so ein bisschen zu lenken. So.
Gerade das fand ich auch, oder finde ich natürlich auch, wenn es dann irgendjemand so wahrnimmt, das ist cool, aber letztendlich finde ich sowas dann immer für mich selber schon irgendwie witzig, dass der Song ja schon in gewisser Weise sehr emotional beginnt und auch irgendwo einmal da anknüpft, wo die Band mal ganz, ganz früher war, und sich aber ganz schnell und ganz drastisch in eine andere Richtung entwickelt, um einmal so ganz klar zu machen, so ups, hier war die Band mal und wir sind jetzt ganz woanders und es geht ganz woanders hin.
Ja, ich glaube, daher kommt auch für mich dieses Gefühl, dass es den Wandel und die das, was auf den Hörer, die Hörerin zukommt, auf der Platte ganz gut wirklich als erstes passt. Also zumindest auch, wer eure Musik schon länger verfolgt. Und das macht es tatsächlich total spannend. Ich würde euch mal ganz gerne fragen, nach einem Song, über den ihr vielleicht ein bisschen was erzählen könnt, den könnt ihr euch nämlich sogar aussuchen. Und zwar einen, der vielleicht noch nicht vorher gechoppt wurde, weil ne, es auch bei euch ist der Prozess so, dass da so schon so ein paar Sachen vorher kamen und dann kommt plötzlich die Platte und manchmal ist es dann so, ja, dann sind andere Sachen schon im Ohr und da gibt es vielleicht dieses kleine Schätzchen auf der Platte, der vielleicht dann erstmal beim ersten Durchlauf vielleicht untergeht oder insgesamt zu, vielleicht zuerst nicht so Gehör findet, weil man die anderen Sachen schon kennt oder wie auch immer. Habt ihr da einen Song, wo ihr sagt, okay, der ist, natürlich, ihr findet alle Songs auf eurer Platte gut, ich finde sie auch gut, aber gibt es da so einen, so aus mitten raus, der nicht vorher rauskam, wo ihr sagt, okay, der ist extrem, nochmal, über den wollen wir auf alle Fälle sprechen.
Also um jetzt, wenn wir jetzt ganz schön inhaltlich anknüpfen wollen an den Song davor, können wir natürlich sagen, dass der letzte Song im Gegensatz zum Intro, Texas on My Mind heißt der, auch nochmal ein bisschen das wiedergibt und so alle Inhalte der Platte, sowohl textlich als auch musikalisch, aber irgendwie alle Ebenen nochmal so ein bisschen zusammenfasst und von der Struktur einfach so ein bisschen auch nicht ein hittiger Single-Song ist, sondern auch ein bisschen, vielleicht einer, der ein bisschen Zeit braucht, der sich ein bisschen aufbaut, aber ja, eigentlich perfekt alles irgendwie nochmal zusammenfasst und auch irgendwie spannende Sachen auf der Soundebene nochmal passieren. Wir haben uns ein bisschen mit Sounddesign-Sachen ausprobiert und haben ein bisschen irgendwie nochmal Sounds aus der Platte nochmal wiederverwendet und da versucht nochmal irgendwie einzubauen. Also sehr spannender Song, finde ich.
Ja. Ich fand auch gerade in dem Prozess so schön, diese runde Geschichte zu spannen, weil wir die ersten vier Songs recorded haben und Musikvideos dazu gedreht hatten und wir erst kurz danach diese ganze Platte fertig geschrieben haben und wir dementsprechend da irgendwo anknüpfen könnten und sehr viel Sounddesign aus den Musikvideos wiederum auf die Platte übernehmen konnten, also gar nicht andersrum. Und das so irgendwie so eine ganz runde, nerdige Geschichte erzählt, die ich irgendwie sehr gerne mag, von den ganzen Motorengeräuschen, die recorded wurden beim Videodreh, bis hin zur irgendwie Wiese, wo sich alles wieder so ein bisschen schließt.
Ist total spannend. Also ich habe den Song natürlich auch bei mir auf meinem Zettel stehen und habe mir tatsächlich zu dem Song auch fast am meisten aufgeschrieben. Ganz viel von dem, was ihr beide gerade gesagt habt, also zu dem, was Jakob gesagt hat, dass es so ein Zusammenfassen der Platte ist, von den Inhalten eher, aber auch in meinen Augen ist trotzdem noch die ersten Aspekte eurer alten Songs, also bis auf einer rockigeren Ebene so ein paar Sachen noch mit drin hat, die ihr früher gemacht habt. Ich habe hier zum Beispiel, ich kann ja mal ganz kurz vorlesen, was ich hier auf meinem schlauen Zettel stehen habe. Ja. Ich habe hier stehen zum Beispiel perfekter Outro-Song, habe ich hier stehen. Ich habe gestehen fast alles zusammen, einmal die musikalische Herkunft und die neuen Elemente, also was ihr da so eingebracht habt und was du gesagt hast mit den Effekten und die Videos. Also ihr singt auch über den Mercedes 516 SL und da ist am Anfang auch dieses Geräusch mit drin, dieses Motorengeräusch. Aber ich glaube, du hast es gerade schon erklärt, das kommt wahrscheinlich dann auch tatsächlich von dem Auto, oder? Es ist ein ganz anderes.
Oh, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Aber also auf jeden Fall das Auto, was wir in den Musikvideos sehr, sehr, sehr stark featuren, ist dieser Mercedes 560 SL. In dem wir uns sehr verliebt haben und nachdem wir die ganzen Videos gedreht hatten, mussten wir den auch nochmal in dem Song droppen, also sowohl das Audio als auch die Textzeile, da sich irgendwie die ganze Geschichte damit sehr rund angefühlt hat und ich glaube, es steht auch irgendwo in unserem Pressetext, aber ich mag das immer ganz gerne zu betonen, dass wir sehr gerne audiovisuell arbeiten, also gerne so viele Ebenen wie möglich verknüpfen. Ich liebe es, Musikvideos zu drehen oder Musiksongs auf einer visuellen Ebene umzusetzen und gleichzeitig auch andersrum. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen in der Arbeit von Jakob wiedergespiegelt, der ja auch immer wieder an Sounddesign-Projekten mal mehr, mal weniger arbeitet oder immer wieder auch an Filmprojekten gearbeitet hat, sozusagen die andere Ebene, Filme zu vertonen oder wie sagt man, Töne zu verfilmen.
Ja, ist ein ganz spannendes Thema, eure Videos dazu und auch die Bilder, die dazu entstanden sind. Und da sind bei mir ein paar Assoziationen gekommen, wo ich einfach mal nachfrage. Also mich erinnert erstmal dieses Rock'n'Roll Xavier, dieser Name, dann eine alte Karre, dann habt ihr irgendwo auch noch Anzüge an und ich denke immer, das ist eine geile Reminiszenz an die Blues Brothers. Aber vielleicht bin ich auch der Einzige da und ihr habt euch dabei gar nichts gedacht. Also ich fand auf alle Fälle diese Sachen, die da irgendwie mit zusammenkommen, also die alten Karren, die Anzüge, okay, Sonnenbrillen habt ihr keine aufgehabt, Hüte auch nicht, aber immerhin die Anzüge, ihr rettet nicht den Blues, sondern den Rock'n'Roll und die alten Karren. Also ich fand das sehr, sehr interessant.
Wir hatten, die Vietnam-Gedenkmütze im Reservoir-Video.
Ja, genau.
Ja, also es passiert da einfach sehr viel. Vor allem aber auch Unterschiedliches.
Ich verstehe sehr, was du meinst. Ich finde auch grundsätzlich sehr spannend, was für unterschiedliche Assoziationen Menschen mit den Sachen haben, weil die schon aus sehr vielen Ecken kommen. Ich hatte... Also für mich fühlt es sich in einer gewissen Weise sehr klar an, weil wir sehr klar versuchen zu labeln, was wir machen. Aber ich verstehe, dass Leute, die das zum allerersten Mal nicht im Gesamtbild dieser gesamten Band sehen, wo, glaube ich, ein sehr großer Background dahinter steckt, den man verstehen muss, dass es sehr viele Assoziationen hervorrufen kann. Ich hatte irgendwann mal so eine mehr oder weniger funny Insta-Story gemacht, weil wir auf einer Tour, ich glaube, an einem Abend mit Aerosmith, Enter Shikari, wie heißen sie denn, 2000er Emo Rock, irgendeine Band verglichen wurden. Also alles so Bands, die aus komplett unterschiedlichen Generationen, aber auch Genres kommen, referenzt wurden. Und ich verstehe das irgendwoher. Aber für uns ist schon sehr, sehr klar, so was so diese Inspiration zu der Platte war. Und das war so diese 80er-Jahre-Geschichte, worauf diese ganzen Synthesizer basieren, ja. Worauf auch der Mercedes basiert, worauf auch in gewisser Weise die Anzüge basieren. Und natürlich können wir das nicht auf das Jahr genau trennen. Und vor allem machen wir Musik im Jahr 2021, deshalb können wir das sowieso nicht mehr trennen. Aber das war so eine ganz große Inspiration, das Ganze nochmal in die heutige Zeit zu holen. Weil ich auch so das Gefühl habe, dass es... In allem, was ich mitbekomme, ist es auch so eine Zeit, die natürlich irgendwo Sehnsucht hervorruft, in dem Sinne, dass so gefühlt, natürlich ist es völliger Quatsch, aber so gefühlt war die Welt da einfacher und du konntest einfach noch als Rockstar dein High leben. Und ich bin ganz, ganz froh, dass es nicht mehr so ist in der heutigen Zeit. aber ich bin ganz, ganz froh, dass es dieses grundsätzliche Gefühl auf der Ebene weiterhin gibt.
Also gerade dieses 80er-Jahre-Thema, das taucht ja am meisten, glaube ich, irgendwie auf durch die Keys und am prägnantesten und ich glaube am meisten hat mich das getoucht bei Show Me What Love Is. Das ist so wirklich ja, mehr 80er Klanggewand geht dann auch fast gar nicht. Also es hätte jetzt auch für eine extra Folge Miami Vice geschrieben sein können oder irgendwie so auch in Anzügen oder also ich total, es hat mich getoucht. Ich bin nur einen kleinen Tacken älter als ihr. Ich habe also die 80er Jahre tatsächlich noch mit einer Anzugjacke auch schon mitgemacht. Also von daher total schön.
Ist ja dann aber gut, wenn du Positives damit verbindest, weil ich kenne das dann oft von Leuten, die dann sagen, ja, ich habe das auch erlebt und ich finde es furchtbar. Ich finde es mittlerweile furchtbar, die 80er Jahre oder sowas.
Es gehört dazu. Ne? Also,
ja, genau, es gehört dazu, ja.
Ne, es war dann auch nicht die Musik unbedingt, die ich so gehört habe, aber es war eben allgegenwärtig, auch diese Art von Musik war allgegenwärtig und dann nimmt es dich einfach, das gehört dann einfach dazu und dementsprechend ist es dann tatsächlich so wie so ein kleiner Flashback in eine Zeit, die so oder so ähnlich stattgefunden hat. Das ist
auch, ja, total. Und ich glaube, gerade das macht es ja auch so spannend, dass eben also das alles ja wiederkommt oder wir ja auch nicht die erste Band sind, die da wieder so in so auf so einen Retro-Hype aufspringt, sondern das ist, glaube ich, auch für eine sehr junge Generation ja auch sehr viel in gewisser Weise vielleicht auch ein Sehnsuchtsort ist und gerade deshalb, weil wir alle das nicht miterlebt haben, weil alles, was ich miterlebt habe, so, da muss ich nichts mehr referenzen, so, aber ja. Darüber, wo, was ich nicht gefühlt habe, dazu kann ich was entwickeln.
Voll, es ist ja auch, also es geht ja auch mehr um ein Gefühl und wie du auch gesagt hast, wir wissen ja gar nicht, wir haben ja gar keine Ahnung, wie das damals war und man versucht halt vielleicht eher so ein bisschen sich das vorzustellen und kennt halt irgendwelche, keine Ahnung, TV-Shows oder Filme oder auch Musik und zieht halt da irgendwie Inspiration raus, weil man es halt irgendwie einfach cool findet und vielleicht gerade, weil man es halt nicht miterlebt hat, macht es irgendwie noch mal ein bisschen spannender, was man so selber damit dann anfangen kann. So.
Ganz, ganz spannend ist aber dann eben diesen Sound, egal ob das jetzt da in die 80er Jahre oder wo wir ganz am Anfang schon gewesen sind, bei Reservoir, der eher vielleicht in den Funky Pop der frühen 2000er gelandet ist. Es ist teilweise dann, wenn ihr eure Geschichten verarbeitet, ist es eine moderne Geschichte, zum Teil eure Geschichte oder zum Großteil eure Geschichte, aber in diesem alten Gewand. Also bei Show Me What Love Is, da geht es um Dating-Geschichten von heute, aus dem 21. Jahrhundert, mit einer Musik, die eben ja nicht aus dieser Zeit ist. Und das macht es für mich wieder total spannend. So, wenn ich mich jetzt noch mit Inhalten auseinandersetzen würde, größer, dann wäre das sehr konträr, weil das damals so nicht funktioniert hat. Aber das Soundgewand mit neuen Inhalten gefüllt, ist was ganz Spannendes.
Aber ich finde, gerade bei so einem Update in eine heutige Zeit, in der wir stattfinden, von diesem ganzen Sound und auch den Geschichten, merkt man ja umso mehr, inwiefern sich Dinge gewandelt haben, aber inwiefern Themen auch immer wieder gleich geblieben sind. Ich fand das, wir haben den Song Jolene auf der Platte, der ja auch angelehnt ist an das ganz, 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 ganz bekannte Original von Dolly Parton, wo wir zwischen 70er, 80er Jahre uns befinden. Und gerade da fand ich das so spannend, dass ich so eine Perspektive in der heutigen Zeit wahrscheinlich niemand mehr so erzählen würde oder mit der Story oder dass ich das Ganze in der heutigen Zeit, ich würde mal sagen, als extremely toxic anfühlt. Und dass ja aber auch Themen sind, die dann wieder aktuell genau so stattfinden, nur auf einer ganz anderen und einer ganz anderen Beispielen erzählt. Deshalb fand ich die Überschneidung auch sehr, sehr spannend und auch in gewisser Weise beruhigend zu sehen.
Das ist aber trotzdem, trotz aller Geschichten, die ihr da immer wieder reinpackt an Instrumenten, ist es so, dass es dann aber auch wieder da wieder andere Sachen aufpickt, zum Beispiel in Soundtracks of Our Lives. Lives ist so, steht die Gitarre plötzlich wieder im Vordergrund hat eher bluesige Elemente mit drin. Also auch vielleicht was auch aus der Zeit kommen könnte, aber ihr packt dann hinterher wieder andere Sachen mit rein, aber ihr versucht euch schon da noch so ein bisschen alles offen zu halten. Also ihr seid da jetzt nicht komplett umgeschwenkt, sondern verbaut und verbastelt da schon noch sehr viele andere Elemente.
Ich weiß gar nicht, ob wir uns damit so viel offen halten. Ich finde es eher sogar einfach auch wieder so ein Schritt, diese ganzen Fäden und Connections weiter zu empfinden. Also der Song, finde ich, klingt irgendwo auch dann wieder so ein bisschen nach Oasis und so weiter. Da haben wir viele Oasis gehört und gemerkt, okay, das klingt alles einfach Oasis, jeder Song 1:1 wie Beatles, nur ein bisschen anders produziert und auch ein bisschen hipper gemacht. Und irgendwo sind wir bei dem Song dann auch wieder bei den Beatles, so die auch irgendwie, ja, auch in ganz groß die Zeit, sag ich mal, grob die Zeit, ihren Teil reingespielt haben und ihre Einflüsse. Also es geht ja immer und immer und immer weiter so. Deshalb, ich glaube, eine 80er-Jahre-Platte wie in den 80ern zu schreiben, funktioniert natürlich einfach nicht mehr, weil immer wieder andere Bands referenced werden. Aber ich fühle gerade einfach, gerade auf dieser Platte so sehr, an diese ganzen Originale ranzugehen, die uns bewegt haben, weil es irgendwie so dieses sehr, ja, uneingeschränkte, pure, intensive Gefühl für mich ist, was oft von Originalen ausgeht.
Ich finde, dass es eine sehr mutige Platte ist, weil, wenn man jetzt einfach in den Kategorien denkt, wie funktioniert sowas und wie will man sowas denn jetzt verkaufen, vermarkten oder sonst irgendwie, ihr kommt aus dem DIY-Bereich, habt alles immer irgendwie selber gemacht und habt jetzt tatsächlich, ihr seid jetzt bei Grand Hotel von Kleef gelandet, was ich sehr schön finde, mein Lieblingslabel, hat mich also gefreut, dass das irgendwie auch geklappt hat, aber nimmt das so ein bisschen Druck oder das ist so, das mit mutig meine ich, das musst du erstmal rausbringen. So, das passt jetzt, das passt sich jetzt keinem Style, kein irgendwas an, sondern ihr bleibt euch treu und macht das, wo ihr denkt, dass ihr gerade steht und was euch Spaß macht und was ihr reflektiert. Kann das immer so funktionieren? Zum Glück funktioniert es bis jetzt noch, aber
wie seht ihr? Also ich glaube erstmal generell kann es fast nur so funktionieren, dass man von irgendwas, also dass sich irgendwas für einen selber persönlich gut anfühlt. Weil wenn wir uns anpassen würden und uns überlegen würden, was verkauft sich gerade gut oder ist jetzt übertrieben gesagt natürlich, aber wo kann man gerade irgendwie, ne, also was hören gerade Leute gerne oder so, oder was hören gerade Leute, die Fans von denen und denen sind gerne, und versucht irgendwie in die Richtung zu arbeiten, damit macht man sich ja selber schon so ein bisschen kaputt und das dann mit voller Überzeugung irgendwie sich hinzustellen und zu sagen, ja, das ist genau das, wofür wir gerade stehen, ist irgendwie schwierig. Ich glaube, das finde ich eigentlich relativ, zumindest auch von der Seite relativ easy beantwortet, weil könnte ich mir zumindest nicht vorstellen.
Ich denke mir auch ganz ehrlich, ganz oft einfach so, okay, du hast zwei Optionen. Entweder du kannst einmal halt irgendwas machen, was gerade alle hören und dann angesagt ist. Und dann gibst du dich vielleicht auch selber irgendwo auf. Oder du drehst es halt um und sagst, okay, du machst jetzt irgendwie das, worauf du Bock hast. Und jetzt wird's halt fucking angesagt. Jetzt muss es halt angesagt werden, weil du es einfach machst. So, take it or leave it. Also entweder nimmst die Leute halt an oder nicht, aber wir versuchen, dass das einigermaßen funktioniert, dass die Leute das schon checken. So.
Und trotzdem braucht ihr ja immer wieder die neue Motivation und den neuen Ansatz, dann doch immer wieder weiterzumachen. Also ich bitte die HörerInnen, einfach noch meinen letzten Podcast anzuhören, wo uns um ganz viel Struggle ging, was alles so nicht funktioniert hat. Und da steht man plötzlich als DIY-Band nicht nur vom Band aus, sondern alles, was man so besitzt, ist eigentlich auch schon nicht mehr da, weil man alles da reingesteckt hat. Da kommen natürlich auch solche Punkte, erfolgreich sein zu müssen oder irgendwie zumindest irgendwie was wieder reinbringen zu müssen. Und was war der Punkt, da nicht aufzuhören? Das ist, glaube ich, so eine ganz spannende Frage jetzt nach dem letzten Podcast. Ihr habt weitergemacht, ihr habt dann auch die EP rausgebracht. War es danach schon klar, dass es weitergeht? War mit der EP, die vorher rauskam, schon der Punkt erreicht, wo ihr sagt, das wird jetzt doch gehen? Oder so, also ich verfolge euch ja nur auch auf Instagram und sehe euch öfters live und kriege das Ganze drumherum so mit. Wie motiviert ihr euch immer noch, dann doch nicht hinzuschmeißen? Also ich finde das Hut ab, also ganz ehrlich.
Also das ist auch sehr, sehr lieb, dass du das so sagst. Selber fühlt sich es aber oft für mich, und ist auch, weiß ich sehr zu schätzen, aber selber fühlt sich es oft ganz, ganz anders an. Ich stelle mir eher die Frage, was gibt's für einen Grund, warum wir es nicht weitermachen sollen? Also, okay. Was gibt's da für einen Grund? Und genau darum ging es auch, und darum ging es auch in diesem Titel um der Platte. Also, es gibt wirklich tausende Faktoren, die in der heutigen Zeit, die das Leben als Band absolut beschissen machen. Und ich glaube, unsere Band haben davon nochmal tausend mehr getroffen. Aber das Ding ist, in diesem Moment, wo wir Musik gemacht haben und wo wir die Platte geschrieben haben, da hatten wir das Gefühl, wir machen gerade Musik und wir machen eine Platte. Und wir denken gar nicht drüber nach, warum man das jetzt machen sollte oder was da alles dahinter steht. Und genauso gehen wir auch das Ding an, dass wir mittlerweile da auch so frei von Erwartungen sind, was ich irgendwie als sehr angenehm empfinde, dass wir irgendwie den Quatsch halt einfach machen und sagen so, take it or leave it. Also wenn Leute das nicht annehmen, dann liegt es nicht daran, dass wir unseren Shit gut gemacht haben so oder dass wir dahinter stehen, sondern liegt es daran, dass es Leute vielleicht einfach noch nicht angenommen haben oder nicht annehmen wollen, und das ist dann am Ende nicht unser Problem. Klar, natürlich ist eine Drucksituation, irgendwie gewissen Sachen gerecht zu werden, um einigermaßen zu überleben nach dem ganzen Struggle, den wir hatten. Aber am Ende des Tages muss man sich auch immer wieder darauf besinnen, auf genau diese Momente, diese Hochs, die man hat, die in der Platte verarbeitet sind.
Komme ich nochmal zurück ein bisschen zu dem Musikalischen. Und zwar, ihr geht ja auch auf Tour. Ihr spielt ein paar Konzerte. Jetzt habt ihr diesen Sound, den ihr da, zu dem ihr jetzt gefunden habt, der ein bisschen größer angelegt ist. Wie setzt ihr das auf der Bühne um? Also, das ist ja, ihr könnt ja nicht die ganzen Instrumente alle live einspielen.
Also mittlerweile und auch auf der gesamten Platte, worüber wir, glaube ich, auch bisher gar nicht so viel geredet haben, ist zum ersten Mal der Fall gewesen, dass Paul Hofer Bottomley heißt, der gute Mann, und das ist sein absoluter Held, die Platte mitproduziert hat. Der spielt bei uns Saxophon, spielt bei uns Piano, ist ein zusätzlicher Live-Musiker, und auf den Touren im Frühjahr wird er auch mit dabei sein, weil wir, wenn es das Ganze finanziell zulässt, einfach das Ganze auch so umsetzen wollen, wie es gedacht ist, und möglichst echt umsetzen wollen. Und wir sind zusätzlich davon aber auch absolut keine Menschen, die abgeneigt sind von Backing-Tracks, weil ich immer der Meinung bin, wenn man das richtig, richtig gut macht, und das muss man können, dann kann es auch gut funktionieren, und es ist am Ende des Tages sehr viel ethischer und besser für alle, einen Backing-Track laufen zu lassen, als 5 unterbezahlte Live-MusikerInnen auf der Bühne zu haben, die alle nur hasseln für nichts. Dementsprechend, wenn es uns das ermöglicht, dann spielen wir live zu viert, und da lässt sich doch schon eine ganze Menge umsetzen. Und Minimum spielen wir zu dritt, weil alles andere wäre keine Option.
Ja. Du hast es eben gerade schon angesprochen mit Keyboarder und Saxophonspieler. Wie groß ist da der Einfluss auf die Platte? Also man hört es erstmal, wie viel an Elementen drin ist, das ist klar. Aber wenn ihr da mit so einem Part angekommen seid und seid ihr angekommen, ich könnte mir jetzt da vorstellen, dass da irgendwie noch ein bisschen Saxophon reinkommt, und dann kam dann der Vorschlag, oder hast du schon eine Melodie im Kopf gehabt, versuch das mal auf Saxophon zu spielen? Wie kann ich mir das vorstellen? Jakob, kannst du vielleicht?
Ja, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also es gab Stellen im Songwriting, in Songs, wo wir schon vorproduziert hatten und gesagt haben, boah, hier wäre Saxophon cool, da wäre es cool, irgendwie Klavier zu haben, was Akkorde spielt, und hatten schon gewisse Sachen einprogrammiert. Wir können jetzt selber kein Saxophon spielen, aber man hat ja dann irgendwie Möglichkeiten, das so platzhaltermäßig schon mal in die Demos einzufügen. Klingt dann halt nicht so toll, aber gibt so ein bisschen eine Idee wieder. Und teilweise war es auch so, dass viel von Paul kam, so, und er gesagt hat, boah, lass mal hier noch irgendwie, hier wäre doch noch cool, irgendwie ja, Saxophon drin zu haben oder auch andere Sachen. Also Paul hat auch viel an Synthes mitgearbeitet und allgemein an Produktion.
Genau, also man kann dazu sagen, ja, dass es die erste Platte ist, wo Paul wirklich mit produziert hat und die größtenteils geschrieben und produziert ist von Jakob, Paul und mir. Dementsprechend ist da ganz, ganz viel mehr von Paul drin, und das fängt nicht beim Saxophon an und hört bei dem Piano auf, sondern betrifft von Songstrukturen bis Vocals quasi alles, wo Paul zumindest eine Meinung mit dem Spiel hatte.
Ja.
Wie habt ihr euch im Allgemeinen mit von Text zur Musik eure Songs aufgebaut? Gleichzeitig, unterschiedlich, erst die Musik, dann den Text, oder habt ihr da eine stringente Vorgehensweise, dass ihr eine Idee habt und dann gucken, welcher Text passt dazu, oder kommt beides gleichzeitig? Oder ist es immer unterschiedlich?
Früher war es bei mir oft so, dass beides gleichzeitig kam. Mittlerweile ist es, dass immer mehr Musik kommt und dann Text dazu. Und in dem ganzen Prozess, in dem wir irgendwie sehr viel auch selber produziert haben, sehr viele Songs auch schon vorproduziert haben, im Proberaum aufgenommen, hat sich für mich sehr schnell rausgestellt, dass es sich manchmal, ich mir es viel zu kompliziert mache oder gemacht habe, in der Vergangenheit Geschichten zu erzählen, und dass wir sehr oft dabei gelandet sind, eine erste Strophe erstmal als Platzhalter an die zweite Strophe einfach zu kopieren, um nur eine Idee zu haben, dass da eine zweite Strophe sein soll mit einer Gesangsmelodie. Und nach ein paar Mal Hören gemerkt haben, wir brauchen einfach keine zweite Strophe, oder wir müssen einfach nur ein paar Zeilen ändern, die die Story klar machen und nicht immer ein komplett neues Bild aufmachen, was die Platte dann am Ende des Tages vielleicht auch für die Leute im Gefühl das macht, was die Platte poppiger macht, aber dass die Geschichten für mich viel runder erzählt sind und viel prägnanter und viel fokussierter.
Hat das den Vorteil dann eigentlich auch, gehe ich jetzt mal von aus, dass dieses Überthema, dass die Songs irgendwie dann alle irgendwie so ein bisschen zusammenpassen, das auch insgesamt einfacher gemacht haben, weil sie dann schon die richtigen mal vorgegeben haben, als früher, wo man einzelne Ideen vielleicht nach und nach eingespielt hat und dann geguckt, okay, jetzt packt man vielleicht doch noch was aufs Album rauf. Also so, es ist ja wirklich so, es ist kein Konzeptalbum oder so, aber es betrifft eine Art von Musik, eine Ära. Von den Inhaltlichen hast du auch schon ganz viel erzählt, was ihr versucht da zu verarbeiten. Ist wahrscheinlich insgesamt dann noch ein bisschen einfacher, als so die ganzen, den Zusammenhalt zu kriegen, als so einzelne Tracks nur zu haben, oder?
Ja, total. Und auch, also in diesem Prozess war dieses Gefühl für mich sehr positiv, dass man die Möglichkeit hatte, nicht zu sagen, wir sind gerade an irgendeiner Songstelle und die muss jetzt fertig werden und wir verrennen uns da so lange, bis wir irgendwann nicht mehr können, uns am nächsten Tag wieder Schrott finden, sondern dass wir meistens einfach hin und her springen und einfach sagen, hier fühlt sich gerade richtig gut an und wir machen hier was. Und wenn dann eine Idee da ist, dann machen wir die Idee. Und wenn da keine Idee da ist, dann machen wir es halt nicht, dann springen wir an einen anderen Song und an eine andere Songstelle. Und das war natürlich sehr einfach möglich durch die Art, wie wir Songs geschrieben haben, und hat, glaube ich, den ganzen Prozess für mich sehr viel positiver gemacht, und auch in der Form, dass ich mich, also natürlich gibt es solche Tage immer, aber ich kann mich in diesem Prozess an ganz wenige Tage erinnern, wo Jakob und ich jetzt aneinander geraten sind und einfach nicht weiter wussten, wie wir gerade an einem Song weiterkommen, sondern diese Momente gab es ganz, ganz minimiert in dem gesamten Prozess.
Ja, das heißt, man entwickelt natürlich auch so ein bisschen so einen Flow einfach. Also irgendwann haben wir uns halt einfach 2-3 Mal die Woche getroffen, 4 Mal, je nachdem. Und man merkt irgendwie richtig, dass nach 2-3 Wochen läuft es so ein bisschen an. Und wenn man vielleicht gerade erst wieder anfängt nach 3 Monaten, dann braucht es so ein paar Sessions. Aber man kommt natürlich auch einfach total gut rein. Und am Ende ist es auch, klar, kann man das auch lernen. So, man wird einfach besser und man wird schneller und man kommt schneller irgendwie zu Ergebnissen, die man haben möchte. Man entwickelt schneller irgendwie Vorstellungen und erreicht die dann auch schneller. Also man kommt schneller irgendwie so an Visionen ran, die man im Kopf hat. Man kann die irgendwie schneller umsetzen. Wir haben uns dann natürlich auch irgendwie auf Sounds festgelegt und uns versucht, so ein bisschen zu limitieren und zu gucken, okay, wo bedienen wir uns so ein bisschen, mit welchen Instrumenten arbeiten wir generell. Und da hat man dann irgendwie auch, führt man, also man kommt irgendwie schneller zu Ergebnissen, hatte ich das Gefühl. Auch durch so Einschränkungen dann.
Ich bin auch so ganz persönlich der Meinung, so diese romantische Erzählung von ich setze mich mit der Gitarre hin und versuche irgendwas und irgendwann kommt so diese Eingebung und so dieser magische Moment, dass die Textzeile und die Akkorde plötzlich da sind, das ist einfach völliger Quatsch. Also klar gibt es diese Momente vielleicht, aber die Momente, die sich für mich magisch anfühlen, ist 4-mal die Woche im Proberaum zu sein und einfach nur im Tunnel zu leben und einfach nur in dieser Welt zu sein, abzudriften und die Musik so in sich aufzunehmen. Und das ist ein Gefühl, an was du nur kommst, wenn du einfach Routine hast und auch so hart gesagt Disziplin und ja, einfach dir die Zeit nimmst, da Konstanz reinzubringen.
Ich scheint ja auf alle Fälle so viel Routine und Konstanz und Arbeitspensum reingesteckt zu haben. Ihr habt das vorhin ja schon gesagt, dass der letzte Song, den ihr aufgenommen habt, war Reservoir und der ist ganz schnell entstanden. Der kam auch gleich als erstes raus. Das heißt, ihr habt da ganz viel Input irgendwo schon in euch drin gehabt, dass dann der letzte Song quasi ja so rausgeflossen ist.
Der ging locker von der Hand, ja, muss man sagen. Also,
ich glaube eben genau, gerade am Ende von dem Schreibprozess der Platte war es wirklich so, dass ich so das Gefühl hatte, so, wir hauen gerade einen nach dem anderen raus. Also es war wirklich so einfach nur noch so aus dem Ärmel schütteln. Okay, wir haben eine Idee, wir wissen genau, was wir machen müssen, dass der Song gut wird, dass der Song so wird, wie wir ihn haben wollen, dass der irgendwie den Anspruch hat, wie wir es haben wollen. Und es war nicht so ein ganz zähes Hin- und Her-Probieren, sondern gegen Ende des Prozesses wirklich einfach nur, hier ist die Idee, let's go, wir wissen genau beide, was wir damit machen.
Hättet ihr gerne weitergemacht? Musstet ihr euch zwingen, aufzuhören? Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid ja quasi dann so, wenn der letzte Song so geflutscht ist, habt ihr ja nicht irgendwie, ihr habt es ja mit Sicherheit irgendwie ausklingen lassen. Ihr habt ja jetzt nicht gesagt, das war's jetzt. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ah, ich glaube, also bestimmt beides so ein bisschen. Also ich glaube, erst hat mal wahrscheinlich das Gefühl so ein bisschen, war das Gefühl, jetzt reicht's dann erstmal so ein bisschen stärker, weil wir dann irgendwann auch ein bisschen einfach Zeitstress hatten tatsächlich, weil wir ins Studio, also weil wir Studio gebucht hatten und so. Und dann mussten wir auch zwangsweise fertig machen und fertig werden. Und dann gab es vielleicht doch noch hier die ein oder andere Stelle, wo man einfach noch Sachen, noch einfach Zeit investieren musste. So. Aber grundsätzlich waren wir schon in einem Flow und auch mit Paul dann zusammen, wo es einfach irgendwann echt so richtig gebockt hat und man einfach nur noch so, ja, Ideen rausgehauen hat und es ging irgendwie immer weiter und ja, das war schon cool. So.
Und ich glaube auch gerade so, dass ja auch irgendwo eine große Kunst als Artist, den sicher viele Menschen beschreiben können, diesen Effekt, aber so einen Song fertigzustellen ist oft das Allerschwierigste. Weil du kannst dein Leben lang an einem Song schreiben und du kannst ihn immer wieder verändern. Aber fertig ist nie irgendwas. Und du musst, so wie wir arbeiten, ist, dass wir uns irgendwann einfach Studio buchen und wissen, bis dahin muss es fertig sein und dann ist auch fertig. Und meistens dann kurz davor gibt es immer sehr viel zu tun und dies und das. Und das ist dann auch okay so. Aber gerade danach merke ich dann auch sehr stark, okay, jetzt das Gefühl, was ich die ganze Zeit hatte, ist schön. Und wir haben genau an dem Punkt auch aufgehört, wo es dann irgendwie gut war, wo es sich gut angefühlt hat und nicht an dem Punkt aufgehört, wo man unzufrieden war. Und damit kann ich auch gerade sehr gut reingehen, jetzt in dieses Gefühl, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo Praktisches passiert, wo wir auf Tour fahren, wo wir den ganzen Kram live spielen können und das Ganze auf eine ganz andere Art irgendwie leben können, was da drin hängt.
Du hast gerade angesprochen, ihr fahrt auf Tour, wir haben ja vorhin auch schon kurz ganz kurz drüber gesprochen. Wir können jetzt mal so einen kleinen Promo-Blog für euch machen. Wo taucht ihr alles auf? Also nicht musst du nicht genau mit Datum und so weiter, aber in welchen Ecken können die Fans euch erreichen und live sehen?
Ui, ja, das wird dieses Jahr eine ganze Menge sein, aber wir haben noch ganz viel davon überhaupt nicht angekündigt, was auch sehr schön ist, aber heute erst angekündigt, wir machen tatsächlich so ein paar Release-Specials in Köln, so ein paar Celebration-Events, um in das Album reinzufeiern. In unserer alten Heimatstadt Freiburg machen wir das mit zwei Shows. Wir sind einmal auf Tour so quer durch Deutschland für eine Woche, um einmal die Platte sozusagen anzutesten, zu viert mit kompletter Bandbesetzung, um einmal zu zeigen, wo das Ganze steht. Und dann werden wir zwischen quasi Sommer und vor allem Winter, Ende des Jahres, ganz, ganz viel unterwegs sein. Aber das kommt alles noch und ist auch noch nichts angekündigt. Ja.
Nein, aber ihr macht jetzt erstmal gleich das Baby in die Welt raustragen, sozusagen, um zu gucken, wie es denn ankommt.
So genau. Muss das sein, genau.
Wie kann man, auf welchen Trägern kann man das erwerben? Nur auf Vinyl als auf CD? Gibt es mittlerweile, es gibt auch schon Bands, die machen Kassetten. Als was gibt es das?
Die Platte gibt's auf Vinyl und tatsächlich auch, ist unser erster Release jetzt auch seit 5 Jahren wieder auf CD und wir haben uns so ein mega, mega schönes 80er Jahre, ich hasse das ja zu sagen, aber ich finde persönlich fast die CD eventuell noch schöner als die Platte, wobei ich habe sie noch nicht in echt gesehen, du hast sie schon in echt bei dir, glaube ich, Jakob, oder?
CD noch nicht, glaube ich, ja.
Okay, auf jeden Fall auf diesen ganzen Artwork, Entwürfen und so weiter muss ich sagen, mir gefällt die CD fast sogar noch besser, weil sie so ein richtig 80er Jahre Jewel Case ist, was so richtig schön in die Zeit passt und wunderschön gestaltet ist. Das sind natürlich neben digital, weil das ist die fucking heutige Zeit, gibt's die Platte auf Vinyl und CD, genau.
Sehr schön. Also ich freue mich schon aufs Vinyl. Ich habe mir das Ganze, dann kann ich auch gleich weiterempfehlen, in einen Bundle mit einem tollen T-Shirt bestellt. Ja, also von daher, das so und so, liebe HörerInnen, eure geliebten Artists, auch in dem Fall wären es die Deadnoughts, aber auch die anderen Künstler, unterstützen durch Kaufen, Erwerben von irgendwelchen Merch-Geschichten, natürlich von den Tonträgern in allen Varianten, was gerade passt. Und viel wichtiger auch, Tickets vorher kaufen, nicht auf die Abendkasse warten, damit es auch wirklich noch eine Abendkasse gibt und nicht das Konzert vielleicht doch noch abgesagt werden muss. Also das. Aber diese Bitte haue ich so und so, diese Bitte haue ich, glaube ich, in jeden meiner Podcasts raus. Das könnte ich schon auf Spur aufnehmen und wieder raushauen. Aber es ist einfach wichtig. Es ist für die Künstler, Künstlerinnen wichtig und es sollte auch für jeden, der irgendwie an der Musik interessiert ist und die Künstler unterstützt, wichtig sein, damit es auch für alle weitergeht und alle ihren Spaß dran haben. Also von daher.
Finde das sehr gut, dass du das machst.
Aufruf.
Ich wollte sagen, ich finde das sehr gut, dass du das machst, weil auch in der aktuellen Zeit so, ich habe das Gefühl, so, es ist sehr wenigen bewusst. Und es betrifft gar nicht explizit uns als Band, sondern wirklich alle Leute, die irgendwie Kunst machen. Das ist, und das ist, ich will da gar nicht drüber jammern, aber es ist wirklich, die soll gar nicht in diese Richtung gehen, aber es werden gewisse Strukturen immer schwieriger und das betrifft auch nicht nur die Kunst, sondern viele andere Aspekte. Und ich glaube, vielen Menschen ist weiterhin nicht so ganz bewusst, in welche Richtung sich gerade vieles entwickelt. Und auch, was das aber mit einer gesamten Gesellschaft auf Dauer machen kann, wenn das so bleibt. Und ich hoffe sehr, dass es nicht so bleibt. Und ich versuche auch immer mehr dafür zu tun und da aufmerksam zu machen. Deshalb nochmal zurückzukommen, sehr schön, dass du es sehr regelmäßig betonst.
Ja, ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr so viel zum neuen Album, zur Musik schon erzählt habt. Für die HörerInnen will ich mal sagen, es wird zu dem Podcast auch noch eine Playlist geben, wo natürlich auch die Songs mit drin sind, über die wir gesprochen haben. Mal gucken, vielleicht packe ich auch gleich das ganze Album rein. Ist vielleicht einfacher. Konnten jetzt nicht über jeden Song spielen, aber wir haben schon über viele gesprochen. Also von daher an euch beiden erst noch vielen, vielen Dank, dass ihr das mal wieder mitgemacht habt und viel Spaß beim Release und vor allem jetzt bei den Sachen, die anstehen und dann ja Neverending Tour, ne? Wie immer. Und wir sehen uns da bestimmt irgendwo. Also danke an euch und den HörerInnen. Bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Danke für die Einladung.
Tschüss.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.